Hallo ihr Lieben, Buongiorno zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast für dein zuckerfreies Leben, dein geistesstarkes Leben, deine Journey, wo du alles das machst, was du machen willst und das geistesgestärkt und so, dass du entscheidest, was du wann machen möchtest, / essen möchtest. Und falls du hier neu bist, ich freue mich riesig, dass du reinhörst, gerade in der Adventszeit, mein Gott, also ich war noch auf keinem Weihnachtsmarkt. Aber ich weiß, dass das für mich, also alleine wenn ich Krebs nur auf 100 Meter rieche, also Krebs haben es mir angetan. Wirklich diese dünnen Krebs mit Nutella. Wirklich, ich weiß noch, als ich damals in Köln gewohnt habe, da war in der Nähe Kirmes, ich bin nur dahin gegangen, einen Krepp geholt und dann habe ich den auf dem Weg gegessen. Oder wir hatten auch einen Schoroladen in Köln, am Neumarkt, weiß ich noch. Ja, deswegen, die Adventszeit war immer eine Herausforderung und deswegen freue ich mich riesig, dass du reinhörst, wenn du neu bist, und ein herzliches Hallo, wenn du ein alter Sugar-Free-Podcast-Hase bist. Heute gibt's ein Podcast-Interview mit einer richtig tollen Frau, die wirklich, ich hing ja an den Lippen, aber zuerst wollte ich noch kurz drei Disclaimer machen. Nummer 1. Ich freue mich riesig, ist es, wenn du reinhörst. Ich habe einen zuckerfrei Adventskalender, das erste Mal in diesem Jahr. Ich hatte letztes Jahr einen Kalender bei Instagram, @zuckerfrei beginn im Kopf, und habe jetzt gedacht, nee, ich mache einen Kalender im Podcast, weil wir hören uns, da sind wir irgendwie unmittelbarer. Also hör so gern rein, den findest du hier ganz normal. Das Bild sieht so ein bisschen anders aus, das ist in Gold mit Sternen, da steht zuckerfrei Kalender. Das sind kleine Impulse, wirklich Inspiration, Tools und Hacks. Jeden Tag ein kleines Türchen, das du aufmachen kannst und das dich durch diese sehr verführerische, aber auch sehr wohltuende, wie ich finde, Weihnachtszeit führt oder Adventszeit. Ich finde irgendwie, dass der Advent und dass die Weihnachtszeit was unsagbar, ja, Heilsames auch hat. Also sei es durch die Weihnachtsmärkte, die wunderschön sind, auch wenn da überall noch Zucker ist, was wir gerade versuchen zu ändern. Aber gerade der Advent und die Weihnachtszeit ist irgendwie auch so ein nach innen kehren und nochmal so aufräumen und gucken, okay, was will ich nächstes Jahr machen und wie war das Jahr? Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du in den Adventskalender reinhörst, und wollte dir auch noch sagen, falls du es nicht eh schon weißt, weil ich krieg so viele Rückmeldungen, dass ganz viele von euch die zuckerfreie Weihnachtsbäckerei, die ganzen Sachen schon nachgemacht haben oder generell auf diesem zuckerfrei YouTube-Kanal, den ich habe, den verlinke ich dir auf jeden Fall unten. Ich habe seit vorletzter Woche, glaube ich, die zuckerfreie Weihnachtsbäckerei, wo ich jede Woche jetzt zuckerfreie Weihnachtsrezepte teile, hochlade, wo du wirklich von Anfang bis Ende gucken kannst, wie ich das mache. Das ist auf YouTube, das ist im Querformat. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, weil ich das kenne, dass man auch so ein bisschen dabei sein will, während das jemand macht, und dachte, wenn ich dich damit inspirieren kann und du die Rezepte nachmachst und wir machen wirklich, boah, Leute, morgen früh drehe ich eins, morgen früh mache ich Spekulatius und Makronen. Letzte Woche habe ich Vanillekipferl gemacht, also Stollen, Engelsaugen, Dominosteine. Also wenn du noch so ein Rezept hast, wo du denkst, boah, das will ich haben, sag super gern Bescheid. Es könnte auch sein, dass ich demnächst zwei Videos die Woche hochlade, einfach weil, mein Gott, ich will auch alle Weihnachtsgebäcke unbedingt machen, und das ist alles 100% industriezuckerfrei. Ich süße ausschließlich mit Datteln und mit ganz vielen Nüssen und Mousen. Oft sind Gebäcke auch low carb, außer bei einigen, da mache ich es jetzt mit Reismehl, weil Reismehl ist irgendwie, gibt so eine ganz bestimmte Süße. Auf jeden Fall ist es unfassbar lecker. Also schau so gern vorbei und mach es nach. Es dauert wirklich nicht lange und du hast einfach so leckere Kekse. Und die kannst du dir einfach selber mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen. So mache ich das. Ich habe alles immer selber mit dabei. Und ja, das wollte ich dir sagen. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau, Adventskalender, Sugar-Free Adventskalender mit ganz vielen Impulsen durch die Adventszeit. Das zweite war der YouTube-Kanal. Das war's. Ich hatte doch nur zwei. Sorry, ihr Lieben. Ich hatte ein sehr verrücktes Wochenende. Ich komme gerade von einer richtig schönen Moderation, die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Aber ich war gestern den ganzen Tag im Zug, der 100 Jahre zu spät angekommen ist, und habe mich aber jetzt total gefreut, dass die Folge heute hochkommt. Also, in meiner Podcast-Folge geht es um eine Frau, Doktor, ich sag das extra, weil ich finde es so cool, dass sie Doktorin ist, Dr. Christina Steinbach, und sie ist Ernährungswissenschaftler mit Spezialisierung auf Sportler. Und wir haben uns unterhalten, wir haben uns auf einem Event kennengelernt, und Sie weiß unglaublich viel, sie ist unglaublich klug und erklärt unglaublich gut Dinge. Und ich fand es so spannend, weil ich weiß, dass Sportler ja auch oft so, ich weiß nicht, ob ihr diese Energieriegel mit 100.000 Süßungsmitteln und Zucker kennt. Und das war eine Frage, der wir auf den Grund gegangen sind, warum Sportler, die doch eigentlich sich so hypergesund ernähren, warum die dann sowas essen und nicht Dattelriegel oder irgendwas anderes. Und warum es bei Sportlern nicht immer darauf ankommt, dass sie möglichst gesund leben, sondern möglichst hohe Leistungen erbringen, die durch schnellen Zucker generiert werden. Was sie sonst noch alles so erzählt. Also es war wirklich unglaublich spannend. Sie ist unter anderem auch Darmexpertin. Also wirklich, es ist ein unfassbar spannendes Interview, wo du auch nochmal so das Leben ohne Industriezucker einordnen kannst, was das gesundheitlich bedeutet, wie sich das auswirkt. Ich habe danach, nach dem Interview, glaube ich, noch eine Stunde mit ihr gezoomt. Da haben wir doch gedacht, hätten wir das mal lieber auch noch aufgenommen. Ich habe noch 93.000 Fragen an sie gestellt. Aber ja, ich freue mich riesig, wenn du da einen Mehrwert für dich mitnimmst und erstmal ganz viel Freude bei der Folge. Hallo liebe Christina, ich freue mich riesig, dass du da bist im Podcast Dr. Christina Steinbach. Ich muss das jetzt einmal sagen. Du bist Ernährungswissenschaftler, du bist Darmexpertin und du arbeitest unglaublich viel mit Leistungssportlern. Und wir haben uns bei einem Event kennengelernt, bei Lopodio, vor, ich glaube, einem Monat oder so war das. Ja, Monat in Bad Sassendorf war das. Und wir sind irgendwie in Kontakt gekommen durch das Thema Ernährung. Wir wurden einander vorgestellt und ich finde unfassbar spannend, was du machst. Ich habe mir deinen kompletten Instagram-Feed angeguckt und Zucker und Darm passt unglaublich gut zusammen, weil das ja unfassbare Auswirkungen hat. Und ich spreche in dem Podcast auch ganz oft darüber, dass wir viel öfter irgendwie denken, warum sind wir so gelaunt oder warum geht's uns so, und das ganz viel mit dem Darm zu tun hat. Und wir immer denken, wir könnten so Sachen im Kopf lösen, aber was wir in den Darm getan haben, ganz oft Einfluss hat. Also nimm uns super gern einmal mit, wer bist du, was machst du, und ja, vielleicht kannst du uns ein paar Infos über Zucker und Darm direkt mit reinwerfen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben auf diesem Event. Denn ich muss sagen, ich bin dadurch natürlich auch erstmal über deinen ganzen Podcast, über die Expertise, über die tollen Rezepte, die du teilst, auch gestolpert. Und das stimmt, das passt total gut. Ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren in dem Thema unterwegs. Jetzt seit fast 20 Jahren mache ich das schon. Bin Ernährungswissenschaftlerin, habe das studiert, habe darin promoviert und habe wirklich angefangen, indem ich schon in der Schule immer gesagt habe, also ich würde am allerliebsten entweder Medizin studieren oder irgendwas mit Ernährung machen. Und ja, ich habe mich lange für Medizin beworben, und wie es dann immer so ist, vor vielen, vielen Jahren war ja immer noch so tolle Zulassungsbeschränkungen, und ich habe in Baden-Württemberg mein Abitur gemacht. Und mit einem 2.0er Abitur hat man da halt gar keine Chance. Und dann hatte ich tatsächlich das große Glück, dass mich eine Bekannte mitgenommen hat und gesagt hat, ja, dann studier Ernährungswissenschaft, da hast du ganz viele Informationen, dieses Medizinische, das, was dir so gefällt, total mit drin. Und ich sag mal, Gott sei Dank bin ich da hängen geblieben, denn ich habe schon immer Sport gemacht. Ich habe schon auch als Kind sehr leistungsorientiert Sport gemacht, und ich habe gemerkt im Studium, mein Sport und Ernährung, das ist irgendwie so ein Perfect Match. Also das ist ja richtig cool, wenn man da in beiden Bereichen so seine Erfahrungen, Expertise hat, und hatte dann tatsächlich jetzt einfach auch das Glück, immer mehr in diesem Sportbereich mich einfach auch ja profilieren zu können, meine Expertise aufbauen zu können. Bin seit 2020 Ernährungscoach vom Deutschen Leichtathletikverband, dadurch auch im Deutschen Olympischen Sportbund ansässig. Also wirklich richtig coole Sachen und tolle Athletinnen und Athleten, die ich betreuen darf. Und dann hat sich tatsächlich immer mehr so rausgestellt, dass die meisten Sportler, Athletinnen, Athleten den Darm, so wie du das gerade so schön anmoderiert hast, überhaupt nicht im Fokus haben. Ich sag mal so, wenn du jetzt so Hobbysportler fragst, ja, Sporternährung, da geht es immer erst um Eiweiß. Alle essen Eiweiß, Proteine, Fleisch. Also da irgendwie ist der Fokus da komplett weggerückt, und viele Sportlerinnen, Sportler haben tatsächlich Probleme. Ich habe viele, viele Jahre Triathleten betreut, Marathonläufer, und da merkt man doch einfach, wie belastend Sport auch für die inneren Organe sein kann. Aufgrund des Laufens ist es ja so, dass der Darm immer mit Erschütterungen zu tun hat und das beeinflusst natürlich auch unsere Verdauung. Und da ist es natürlich ganz wichtig, so einen Fokus gerade auch mit der Sporternährung in diese Darmgesundheit zu setzen. Ich durfte dann ja auch vor 2 Jahren ein Buch darüber schreiben mit meinem Kollegen Georg Abel. Und da haben wir auch in der Recherche gemerkt, wie viele einzelne Symptome da auch mit zusammenhängen, ne? Sowas wie Sodbrennen oder einfach auch Seitenstechen. Alles wird so über den Darm beeinflusst. Und eben, wie du gesagt hast, das Gehirn, die Muskulatur, ne? Über die ganzen Botenstoffe, die so produziert werden. Und ich finde es ja immer wieder wirklich erstaunlich, wie positiv wir einfach mit unserem Essen darauf einwirken können. Und das ist ja das, also ne, da können wir ja wahrscheinlich stundenlang könnten wir darüber sprechen. Und du hast es so schön gesagt bei dem Event, oh Gott, ich hatte ja noch nie eine Ernährungswissenschaftlerin bei mir im Podcast sitzen. Und ich finde, das ist ja auch das mega Spannende, wenn man sich auch mit so einem Thema wie Zucker oder du hast ja auch ne, Zucker im Kopf oder zuckerfrei im Kopf, also was für Auswirkungen hat einfach Zucker auf bestimmte Organe, wie funktioniert das? Das ist ja wirklich einfach ein mega Thema.
Und was wären so, wenn du jetzt so direkt, so wenn wir direkt so reingrätschen, 5 Sachen, die der Zucker im Gehirn macht, die du sagen würdest, oder 5 Wirkungsweisen?
Oh, 5 Sachen, ja, müsste ich jetzt überlegen, ob ich da so konkrete 5 Sachen zusammenkriege. Also wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass wir natürlich auch positive Dinge mit Zucker assoziieren können. Also unser Gehirn, unsere Muskulatur kann natürlich ja sehr positiv mit Zucker einfach Energie produzieren, kann die Energieversorgung sicherstellen, kann darüber natürlich dann auch zum Beispiel hormonelle Prozesse positiv erstmal natürlich auch vorantreiben. Da ist ja immer die Frage, was verstehst du unter Zucker, was verstehe ich unter Zucker? Da fängt es ja immer so schon an, ne? Wenn wir Zucker im Sinne von dem weißen Haushaltszucker erstmal sehen.
Bei mir. Geht immer nur um, also zuckerfrei, das ist immer ganz spannend, weil was du jetzt ansprichst, ich kriege ganz viele, die sagen dann, ja, mit Datteln sind auch Zucker. Und dann sage ich mal, bei mir, in meinem zuckerfreien Universum geht es ausschließlich um weißen, industriell hergestellten Zucker. Ich bin total für Datteln und ich weiß auch Zucker. Also ich bin immer für, ne, die Dattel hat ja 93.000 Ballaststoffe und Mineralien und ist ja unfassbar von ihren Nährwerten. Darum geht's nie. Also es geht immer um den weißen, zugesetzten Zucker. Nur darum. Mm.
Ja, genau. Und das finde ich so schön, dass wir da wirklich eine große Unterscheidung machen, ne? Weil zuckerfrei heißt nicht, ich darf nie wieder süß essen. Also das ist ja immer so eine Assoziation, die ganz schnell kommt. Da bin ich ganz bei dir, dass wir natürlich versuchen sollten, so wenig wie möglich auch verarbeitete Zucker erstmal auch zu uns zu nehmen. Und dann würden jetzt aber natürlich zum Beispiel meine Leistungssportler direkt schon schreien, jetzt hast du das hier erzählt und mir hast du gesagt, vor meinem Wettkampf soll ich Gummibärchen essen. Ah, ja, stimmt.
Warum, wenn ich fragen darf? Warum?
Tatsächlich ist es so, man muss immer, sage ich jetzt mal, die Gesundheit und die Funktionalität von Essen so ein bisschen getrennt sich angucken. Jetzt hast du da so einen Leistungssportler, da ist das, womit er, ich sag mal ganz plump, auch Geld verdient. Sein Job ist es, Leistung zu erbringen. Das heißt, ich coache ihn natürlich auch so, dass er diese Leistung mit dem niedrigstmöglichen Aufwand für sich schnellstmöglich auch umsetzen kann. Und da spielt dann eben industrieller Zucker in diesem Fall tatsächlich sogar eine sehr positive Rolle. Allerdings muss man immer sagen, das gilt eben vor allen Dingen für Menschen, die wirklich in einem sehr hohen Belastungsniveau sind, was die Bewegung angeht. Das gilt nicht für dich und mich. Also, wobei ich jetzt nicht weiß, ob du sportlich sehr hohe Belastungen hast.
Nee. Nein.
Leider nicht. Nein.
Nein, wirklich. Sehr viel Verbindung an Sport.
Dieses Vorurteil habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geschmissen. Das geht mir ja immer ähnlich. Und ich spreche da jetzt nicht von Menschen, die 2-3 Mal in der Woche Sport machen. Das ist alles noch im Rahmen. Also man muss sich immer angucken, wenn Menschen wirklich so über 5-6 Stunden Sport mit einer höheren Intensität pro Woche machen, da ist es manchmal einfach sinnvoll, dem Körper schnellstmöglich Energie zuzuführen. Und das, was wir einfach Gott sei Dank haben, die schnellstmöglich verfügbare Energie ist dann manchmal eben Industriezucker. und dann eben auch in sehr reiner Form, wie zum Beispiel in Gummibärchen, ja, und oder ja, in anderen Süßungsvarianten. Und deswegen ist das tatsächlich in der Sporternährung immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, wo ich aber auch sage, Leistungssport ist nicht unbedingt gesund. Oder nicht nur nicht unbedingt, sondern Leistungssport ist auch nicht mehr gesund. Und wenn wir uns jetzt hier über Zucker unterhalten, dann wollen wir ja vor allen Dingen einen gesundheitlichen Mehrwert erreichen. Und ich sag mal, in 90% der Fällen sind deine Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich keine Leistungssportler. Das heißt, da macht es natürlich dann immer Sinn, genau diese hochverarbeiteten Zuckerprodukte auch, soweit es geht, zu reduzieren. Und ich finde das total klasse, dann so Alternativen sich auch zu überlegen. Denn es ist so, dass einfach viele Zuckerprodukte vorrangig ganz große Entzündungsprozesse im Körper lostreten. Und das gepaart zum Beispiel auch mit Stresssituationen, also wenn auch die hormonelle Lage noch Richtung Entzündungen geht, dann ballert einem oder dann befeuert halt so Zucker diese Entzündungsprozesse so sehr, dass es Menschen schlecht geht, ohne dass sie wissen, warum es ihnen schlecht geht. Und das ist eigentlich so interessant.
Ja, mega spannend. Ich würde gerne noch mal einen Punkt davor reingrätschen, das hast du gerade gesagt. Du hast gesagt, bei Zucker und Industriezucker oder wenn du das deinen Sportlern rätst, muss man unterscheiden zwischen Funktionalität, wie beispielsweise ein Sportler, der funktional sein muss, der ganz schnell an Energie rankommen muss. Und klar, weißer Zucker geht direkt ins Blut, da ist keine Hürde durch einen Ballaststoff, wie durch eine Dattel, das schießt rein, der hat das hoch, der kann dann kurz den Sprint laufen oder ich weiß nicht, was er da macht. Und das andere hast du unterschieden, das finde ich extrem smart, dass du das so, das also extrem treffend. Und das andere ist die Gesundheit, was man dann nimmt. Mich würde eine Sache interessieren, das habe ich mich schon immer gefragt. In meiner Familie sind auch immer einige Marathon gelaufen und ich habe mich damals schon immer, oder wenn ich das so mitbekommen habe, die haben dann diese, ich weiß nicht, Dextroenergien, das ist der Traubenzucker. Weißen Zucker,
die Gels und so weiter.
Genau, diese Gels, das ist ja entfernter von allem und künstlicher geht's ja gar nicht. Und ich habe mich gefragt, okay, ich verstehe, dass das Gehirn dann direkt darauf zugreifen kann, das ist mir klar. Aber
nicht das Gehirn, die Muskulatur. Muskulatur.
Und, aber was ich mich frage, ist da nicht, wie das bei Industriezucker auch ist, der Abfall, dieser Leistungsabfall, weil irgendwann das schießt hoch und danach geht es ja runter. Wie verhält sich das? Weil ist es dann so dafür kurze Sprints angelegt? Also wie verhält sich das? Also wenn man das für sich nutzt, Industriezucker, weil man Leistungssportler ist, was ich verstehe, dann ist die Berechtigung nicht die Gesundheit, sondern oder der Fokus ist dann jetzt schnell abliefern. Aber wie verhält sich das dann?
Das ist mega spannend und vielen Dank, dass du das ansprichst, weil das ist das, was die meisten, ich sage jetzt mal bewusst, Laien immer so im Kopf nicht ganz überein. Wir haben, wenn wir Sport machen, wenn wir, also ich sage jetzt mal, du stehst vor einem Marathon, ja, schon alleine die Situation, dass du da stehst und weißt, du läufst jetzt einen Marathon, setzt in deinem Körper unfassbare Stressprozesse in Gang. Warum? Wir sind da in so einem ja ganz ursprünglichen Fight-or-Flight-Syndrom, ja, das heißt, es wird ganz viel Adrenalin produziert. Das ist, keine Ahnung, das ist wie wenn du jetzt vor dem Freefall-Tower im Europapark stehst und weißt, oh mein Gott, gleich geht's hier 35 Meter, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist, aber so viele Meter im freien Fall nach unten. Da hast du schon, bevor du da überhaupt einsteigst, Puls. Und genauso ist es auch im Sport, im Leistungssport. Das ist eine erste Stressreaktion, das ist ganz sinnvoll. In dieser Stressreaktion erhöht der Körper seinen Blutdruck, die Sauerstoffversorgung in der Muskulatur wird verbessert, indem einfach überall der Blutdruck steigt und mehr Blut hingepumpt wird. Also die Versorgung ist besser. Und die Versorgung geht raus vom Darm, also aus dem Inneren, rein in die Muskulatur, in die Peripherie. Deswegen ist es tatsächlich auch so, dass Menschen, die super, super viel Sport machen, immer Probleme auch mit Verdauung kriegen, weil der Darm einfach langfristig nicht so gut durchblutet ist, wie das jetzt bei jemandem ist, der das eben nicht hat. Weil das Blut einfach viel, viel mehr in der Muskulatur benötigt wird. Und wenn solche Prozesse in Gang gesetzt werden, dann hat der Körper Gott sei Dank einen sehr direkten Weg, Zucker sofort im Muskel anzunehmen, ohne dass es über Insulin gehen muss. Und das ist der Trugschluss. Es ist bei einer normalen Stoffwechsellage immer so, dass der Zucker dann ins Blut kommt. Wenn der Blutzucker steigt, dann schießt der Körper Insulin hinterher, damit der Zucker dann mit dem Insulin in die Muskeln gebracht werden kann. Wenn das aber, sage ich mal, sehr schnell passiert und Insulin kommt immer so verzögert, dann baut der Zucker, da baut der Körper quasi über das Insulin, das eigentlich so ein Tacken zu viel war, mehr Zucker ab, als es eigentlich braucht. Und dann fahren wir wieder so nach unten. Also dann haben wir genau diese Achterbahnfahrten. Und beim Leistungssport oder überhaupt bei Menschen, die dann einfach unter dieser Adrenalinlage, unter dieser Stresslage, unter dieser Versorgungssituation sind, geht der Zucker ohne das Insulin direkt in die Muskeln. Also man sagt, es ist ein insulinunabhängiger Verbrauch von Zucker in der Muskulatur für Energieprozesse. Das heißt, wir haben gar nicht diese extremen Schwankungen und Anstiege. Man muss es aber gut berechnen. Denn wenn ich das zu viel habe, dann kommt doch wieder Insulin. Ne? Also wenn dann quasi der Blutzucker nicht sofort verbraucht wird und in die Muskulatur geht, sondern wenn einfach zu viel zugenommen wird, dann gibt es auch im Leistungssport die Einbrüche. Und es ist einfach tatsächlich so, um nochmal auf deine Datteln zurückzukommen, es gibt durchaus eine sogenannte, also so eine Vollwertbewegung an Sportlern, die auch sagen, wir brauchen keine Industrieprodukte. Wir datteln. Ich sage immer, die datteln den ganzen Tag. Ne? Ja. Wenn die Marathon laufen, dann datteln die. Dann haben die, das ist tatsächlich so, dann haben die Datteln dabei. Das geht, ja. Aber wie du genau gesagt hast, die Dattel hat einfach sehr viel Mineralstoffe, hat sehr viel Ballaststoffe. Das braucht lange. Und es ist einfach nicht so gut kalkulierbar. Ja, und deswegen greift man dann so in der Sporternährung so gerne auf so isolierte, ganz klar kalkulierbare Produkte zurück, um genau diesen Insulin-Peak, um diese ganzen negativen Prozesse, die wir sonst haben, einfach so weit wie möglich zu reduzieren.
Mega spannend. Das ist total spannend, weil das wusste ich wirklich, ich dachte bis heute immer, das ist ja irgendwie super unklug, dass die das machen, weil haben die danach nicht einen Leistungsabfall, aber dass sich das dann, das ist komplett anders mit diesem Insulin, dass sich das dann komplett anders passiert wie bei einem Sportler. Muss aber, ab wann wäre denn die Definition, ich bin Sportler?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass jeder... Ich bin auch kein Sportler.
Also ich bin Team Dattel. Aber wann wäre man das denn? Also
ja, also das ist ein bisschen individuell abhängig. Also ich sage immer, jemand, der lange Belastungen, also alles, was so über 60, 90 Minuten geplant hinausgeht, sollte da auf jeden Fall schon drüber nachdenken, auch bei Trainings. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, 2 Stunden im Hund spazieren gehe, da brauche ich keine Zuckerversorgung. Ne? Also es geht schon um einfach so eine mittlere bis hohe Trainingsbelastung. Das macht man ja dann oft so am Puls fest, ne, an der Herzfrequenz. Also die ein bisschen sportlicher sind, Die wissen, was ich meine, die können das so ein bisschen einschätzen. Es gibt einfach so, ja, keine Ahnung, wenn du und ich jetzt einfach mal ins Fitnessstudio gehen, dann haben wir vielleicht mal zwischendurch so ein paar Peaks, die in diese Richtung gehen, aber wir powern uns da jetzt pulsmäßig nicht über 60 Minuten aus. Das machen wir einfach nicht. Und deswegen also alle, die wirklich auch so im Hobbysportbereich Marathon laufen wollen, also auch wenn man das so als Ziel, das ist ja immer gerne so ein einmal im Leben möchte ich auf jeden Fall Marathon unter 4 Stunden laufen. Da vergessen viele, wirklich sehr viele, eine gute Versorgung, eine gute Wettkampfversorgung. Denn ich sage immer, meine Leistungssportler, die sind in Anführungsstrichen nach 2 Stunden fertig. Ne? Für die ist das nicht so eine hohe Belastung. Aber ein Hobbysportler braucht dann vielleicht nur 5 Stunden. Und 5 Stunden in dieser Belastung, da muss der Körper versorgt werden. Also mein Horror war tatsächlich mal ein Athlet, so auch so ganz Typ, ne, so höheres Management in einem Unternehmen, schon so ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig unterwegs. Ein Mann, er will jetzt einen Ironman. Na, das sind ja 3,8 Kilometer Schwimmen. 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen und das auch noch wirklich in im Süden, wo man viel schwitzt und das noch nie gemacht, Freiwasser beim Schwimmen, also kamen super krass viele Sachen dazu und da muss man sich überlegen, da war die Anforderung, er möchte nicht mehr als 12 Stunden brauchen.
Oh, okay, das ist ja toll.
Und genau, und davor. Da muss man natürlich überlegen, das ist ein halber Tag. Ein halber Tag, wo der permanent unter Stress, unter Anspannung, Energieversorgung ist. Das kannst du nicht mit einer Wasserbuddel machen, ne? Also da musst du schon, muss man schon ein bisschen Energie zuführen. Und das sind die Herausforderungen oft, ne? Dass ein Leistungssportler hat dieses Verpflegen in Leistungssituationen schon ganz anders mitgedacht als jemand, der Hobbysportler ist. Aber ich würde da wirklich jedem raten, also auch zum Beispiel Bekannte, die machen dann immer am Wochenende so 4, 5 Stunden, 6 Stunden Radtour. Auch da macht es Sinn, sich immer mal so wirklich kleine Versorgungssteps zu nehmen. Aber da muss ich dir auch recht geben, da tun es dann auch mal Daddeln. Ja, weil am Ende ist es so, da wollen wir vielleicht keine Leistung erbringen. Da ist es jetzt egal, ob wir jetzt die Kilometer, die wir uns ausgedacht haben, in 5 Stunden oder 5,5 Stunden fahren. Das ist vielleicht wurscht. Aber wenn ich dann einen Leistungsgedanken dahinter habe, dann muss ich wirklich auch einfach mit der Ernährung leistungsgerecht mir das Ganze angucken.
Mega spannend. Das heißt, dann ist quasi wirklich die Priorität, ich erbringe Leistung und überlege nicht, was ist best für meinen Körper und meine Gesundheit, sondern ne, dann ist der Leistungsanspruch höher. Das ist mega spannend. Weißt du, was ich gerade...
Da ist der Fokus anders, ne?
Fokus, ja. Ja, mega. Es ist ganz spannend. Ich kenne jemanden, die haben von Naschnatur die Marke gemacht. Die haben dieses ganz bekannte Dattelmus. Das sind auch Freunde von mir. Markus und Andrea. Und Markus ist auch irgendwie Profifußballer. Und der ist, glaube ich, in seinem Team, hat er mal erzählt, der Einzige, der auf Datteln, der ist dann in diese Bewegung, die du erzählt hast, diese Dattels oder wie du die genannt hast, umgestiegen.
Die Datteln.
Genau, hat Datteln. Genau, hat erzählt. Weißt du, was mich auch noch interessieren würde? Ich kriege auch ganz viele Nachrichten, deswegen freue mich so, dass du im Podcast bist. Wirklich, das ist so spannend. Das wusste ich. Ich dachte mir, hä, wieso? Das ist mega unklug, dass sie beim Marathon diese schlimmen, diese giftigen Dinger nehmen, habe ich immer gedacht.
Naja, also ich sag mal so, ne, da, ich gebe dir ein Stück weit schon recht. Also man muss schon auch teilweise qualitativ gucken, was hat man da? Da gibt es schon auch von bis, ne? Also was man so zu sich nehmen kann. Und grundsätzlich weiß man aber auch, dass, weil wir nochmal kurz den Schwenk zur Darmgesundheit, zu deiner Frage ganz zu Beginn, ich glaube, das habe ich auch nicht richtig beantwortet, aber man weiß auch, dass auch ein Leistungssport per se zum Beispiel nicht besonders förderlich für eine gute Darmschleimhaut ist, ne, weil da einfach die Entzündungsprozesse da sind. Und wenn ich das natürlich dann immer befeuere, auch mit so kurzen Zuckern, das ist alles jetzt nicht der Gesundheit besonders zuträglich, ne? Deswegen ist es so wichtig, auch im Leistungssport oder im Sport grundsätzlich zwischen so meiner Basisernährung und Wettkampf- und Trainingsverpflegung zu unterscheiden. Und die Basisernährung, das ist das, was du sozusagen auch so promoten möchtest, ne? Wo wir darauf achten, dass wir vollwertig essen, dass wir wirklich unverarbeitet essen, dass wir sehr gerne plant-based essen, dass wir einfach wirklich Pflanzen wieder viel mehr Fokus geben. Und das spielt in der Basisernährung eine extrem große Rolle. Ich sage immer, ich kann auch keine Leistung auf Currywurst Pommes erbringen. Ja, also die Basis muss schon irgendwo da sein, ne? Sonst funktionieren auch die besten Gels nicht. Also Gels bringen mich jetzt nicht weiter. Die unterstützen mich. Also das, nur weil ich Gels nehme, werde ich nicht schneller, leider. Also, falls das jemand jetzt gedacht hat.
Hier stand auch nochmal die Unterscheidung Ernährung, während du leisten musst und Ernährung, dass auch ein Leistungssportler in seinem alltäglichen, also mega auch diese, ne, dass du das so unterscheidest, lässt auch im Gehirn, dass ne, man kann es dann gut verstehen, was du sagst.
Ja.
Mir schreiben ganz oft Leute, Leandra, wir haben Kreislauf, wenn wir keinen Zucker essen. Wir brauchen Zucker oder unser Körper braucht Zucker. Und einmal kurz nur als Info, ich war früher, habe ich, als ich noch Zucker gegessen habe, hatte ich Heißhunger, habe immer gegessen und hatte immer Kreislaufprobleme. Mittlerweile faste ich, mache immer Intervall, ich esse erst am Abend. Ich habe weder Heißhunger noch habe ich so brauche ich Zucker, noch habe ich irgendwie ein Energietief, im Gegenteil. Aber es ist ganz spannend, weil ganz viele, und das heißt jetzt nicht, dass es überall wie bei mir sein muss, nur als Erläuterung, es war bei mir genau andersrum. Wieso ist es so, dass manche Leute sagen oder denken, sie brauchen Zucker? Und damit meine ich nicht Datteln und diese Art, sondern wirklich, die brauchen das. Woher meinst du, kommt das?
Also ich kenne diese Sätze oder diese Meinungen, das gibt es bei mir oder gab es bei mir in der Ernährungsberatung auch immer sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Und der größte Fehler, der grundsätzlich beim Essen gemacht wird, egal ob ich jetzt noch Zucker oder industrieverarbeitete Dinge esse oder nicht, der größte Fehler, der wirklich gemacht wird, ist, zu unregelmäßig zu essen. Je unregelmäßiger ich esse, desto mehr Stress füge ich meinem Körper hinzu. Und leider, das sage ich dir jetzt auch ganz offen, ist zum Beispiel Intervallfasten auch eine extrem große Gefahr. Denn gerade auch im Intervallfasten kam jetzt auch wieder eine Riesenstudie raus. Diese Vorteile, die immer propagiert werden, die gibt es so nicht wirklich belegbar. Das heißt, es ist einfach nur ein antrainiertes Essverhalten, das eigentlich nicht unbedingt, nee, ohne eigentlich, das nicht wirklich Vorteile bringt gegenüber einem ganz regelmäßig strukturierten Essen. Und es ist ganz interessant, dass diejenigen, die viel unter Heißhunger klagen oder auch oft ja dann Richtung Abend den Heißhunger entwickeln, wenn man sich dann Protokolle anschaut und auch Essmuster anschaut, die essen über den Tag sehr wenig und selten, fangen dann meist so ab dem Mittagessen an, so richtig reinzuhauen, weil sie einfach dann mega Hunger haben und vergessen dann am Nachmittag nochmal so ein bisschen den Kopf in Anführungsstrichen zu füttern. Und dann habe ich mal so eine Monsterportion am Mittag, dann sacke ich erstmal so ein bisschen, ich sage mal, so ein Suppenkoma ab und dann denke ich, naja, komm, jetzt ist schon viel, jetzt esse ich nicht viel was, weil ich esse ja dann um 6 zu Abend oder um 6:30 und dann spare ich mir sozusagen auf, dass ich eigentlich was bräuchte, fördere damit die Stresssituation für meinen Körper, denn wir müssen immer überlegen, woher kommt denn Heißhunger? Heißhunger kommt aus einer Panik heraus, dass der Körper keine Energie mehr bekommt. Unser Körper weiß ja nicht, dass er nicht mehr in der Steinzeit lebt. So schnell ist das nicht mit den Anpassungsprozessen. Und der weiß auch nicht, dass wir nicht mehr in die Situation kommen, wo wir keine Energie bekommen. Das heißt, die Mechanismen muss man sich wirklich noch so ein bisschen super oldschool vorstellen. Wenn der keine Energie mehr hat, wenn die Speicher leer sind, dann schreit er halt nach Energie. Und das, was er am besten beeinflussen kann, ist eine schnelle Zufuhr von Kohlenhydraten. Dass das bei uns im Moment dann oft assoziiert ist mit Zucker, das ist wiederum ein antrainiertes Muster. Ja, also du hast dir jetzt antrainiert, bei solchen Situationen einfach vielleicht, wir bleiben mal bei den Datteln, eine Dattel zu essen. Ja, in der Theorie ist das aber eigentlich gleichwertig, ja. Ob einer zu Gummibärchen greift oder zu Datteln, ist erstmal wurscht. Es ist die Qualität vielleicht eine andere, aber der Effekt, der erzielt wird, ist für den Körper gleich. Er bekommt schnell Energie. Und das Spannende ist, je regelmäßiger wir essen, ich habe immer wieder zum Beispiel auch in Beratungen die Situation, dass die Leute dann zu mir kommen, gerade auch wenn es um Gewichtsabnahme und sowas geht, ne, dann hat man immer im Kopf so ein Gedankenmuster, je weniger ich esse, desto mehr greift der Körper seine Speicher an. Es ist gerade das Gegenteil der Fall. Also je weniger ich esse, je seltener ich esse, desto eher ist er aufs Speichern programmiert. Und es ist ganz spannend, dass sehr viele meiner Kundinnen und Kunden dann immer sagen, krass, irgendwie, ich esse jetzt viel mehr und viel öfter und jetzt nehme ich plötzlich ab. Warum? Wir geben unserem Körper einfach mal Ruhe. Wir nehmen mal den Stress aus dem Essen. Wir nehmen mal diese ganzen dogmatischen, von außen, von irgendjemandem gesagten Regeln raus und gucken mal, was braucht der Körper tatsächlich. Und es gibt einfach Menschen, die kommen mit dreimal Essen gut klar. Es gibt aber auch so Snacker, die brauchen dann halt so 5 oder 6 Mal so vielleicht kleinere Portionen. Und dann kommt immer gerne dieses Argument, ja, aber bei 6 Mal Essen haue ich mir ja jedes Mal den Blutzucker nach oben und der Insulinspiegel steigt. Jetzt, dazu bin ich einfach zu sehr Wissenschaftler, ja, wenn man dann sich die sogenannte Area Under the Curve, also man guckt sich dann die ganzen Peaks an und berechnet die Flächen unter der Kurve. Und man weiß, dass wenn man 3-mal eine etwas größere Fläche hat oder 5-mal eine kleinere, die Flächen am Ende eigentlich gleich sind. Ja, das heißt, man muss ganz klar gucken, wie kann ich das gut im Alltag umsetzen? Und so dogmatisch zu sein und zu sagen, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit dem Intervallfasten, ne? Ich esse nur dann und dann. Das ist leider gerade für Frauen oft echt ein großer Knackpunkt, weil wir Frauen dann dazu neigen, viel zu wenig Proteine zu essen. Wir versuchen sowieso eher gerne so pflanzlich zu essen. Dann nehmen wir morgens, ich mache mal so ein typisches Beispiel, ne, dann machen wir morgens uns den Porridge und dann machen wir unseren Mandeltrink. Ne, den Porridge kochen wir mit Mandeltrink. Bäh, kein Protein. Dann essen wir oder trinken wir unseren Kaffee nur noch mit Hafertrink. Kein Protein.
Getreide auch, ne? Ja.
Ja, genau. Dann essen wir mittags vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, eine tolle Reisbowl mit Avocado und lassen, gut, wenn wir Glück haben, haben wir da vielleicht ein bisschen Tofu mit drauf, dann ist es schon super. Und dann verließen sie schon so ein bisschen. Ne? Also das heißt, ganz oft sind solche engen Grenzen, die wir uns selbst setzen, immer nachteilig für andere Prozesse. Und gerade bei Frauen ist tatsächlich die niedrige Proteinversorgung so über den Tag, gerade wenn wir sehr pflanzenorientiert essen, wirklich ein großes Problem.
Spannend. Und wie ist das nochmal, wie meinst du, warum sagen Leute das mit dem Zucker, jetzt unabhängig von den Einzelnen, warum meinst du, kommt es, dass Menschen meinen, sie brauchen Zucker?
Also ich glaube, dass das antrainiert ist. Also ich glaube, weil wir das einfach so auch so ein bisschen so gelernt haben. Ne? Also wir haben ja überall gelernt, dass wenn man das Gefühl einer Unterzuckerung hat, brauchen wir Zucker. Also ich kenne das auch von, ich habe früher so ich sage immer, so eine Altweibergymnastik gemacht. Ne? Da waren so Ü60, 65 Landfrauen. Und die hatten alle irgendwas, ne, vom Diabetiker bis zum Hypertoniker und was auch immer. Und die haben auch immer gedacht, naja, wenn es ihnen so kreislaufschwindelig wird, dann müssen sie Zucker essen. Und was machen die dann? Dann nehmen die so ein Dextro Energy. Ja, das schießt natürlich, klar, das hilft erstmal. Allerdings ist es so, dass viele nicht mehr oder durch Prozesse, wie du sie jetzt beschreibst, das ist ja auch ein Gewöhnungsprozess. Der Körper ist es meist gewöhnt, über unsere verarbeiteten Produkte einen relativ hohen Blutzucker zu halten. Ja, also wir haben ja so normale Range, wo wir sagen so 80 bis 120. Und ich sag mal, wenn ich jetzt einfach seit Jahren immer mit so einem 100er Blutzucker durch die Gegend laufe und jetzt anfange, mein Essen umzustellen und der Körper hat jetzt immer nur noch so ein 80er oder vielleicht auch nur ein 70er Blutzucker, dann ist das natürlich ein krasser Abfall für mein Gehirn. Und obwohl ich eigentlich noch ausreichend versorgt bin, meldet sich mein Gehirn, weil das weicht von dem Normalen ab. Und viele haben einfach nicht das Durchhaltevermögen, sich neu zu kalibrieren. Das heißt, jedes Mal, wenn das einfach jeden Tag so ist, dann schreit das Gehirn und die meisten geben dem eben danach, weil sie Angst haben, dass ihnen etwas damit passiert. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Ein Stoffwechselgesunder, also der kein Diabetiker ist oder irgendwelche Medikamente nimmt, der kann ganz niedrige Blutzuckerspiegel von selbst wieder nach oben führen. Also unser Körper hat die Möglichkeit, selbst Zucker zu produzieren. Und es gibt eigentlich so gut wie keine Situation, wo ein Stoffwechselgesunder eine echte Unterzuckerung erlebt. Das ist in Anführungsstrichen nur im Kopf. Also so wie du sagst, es ist wirklich zuckerfrei, nur im Kopf. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass da oft das Durchhaltevermögen fehlt. Und meist ist es so, dass wir mindestens 3 Wochen brauchen, bis der Körper anfängt, sich an diese neuen Spiegel zu gewöhnen. Das heißt, das ist ja genau oft so diese kritische Zeit. Ich sage immer bei meinen Ernährungsumstellungen auch, die ersten 10 Tage dürft ihr mich hassen. Da dürft ihr mich beschimpfen, da dürft ihr, keine Ahnung, also da darf ich gerne der Buhmann der Nation sein. Und nach 10 Tagen merkt man, okay, es wird komischerweise immer besser. Und wenn man da mal so 3 Wochen geschafft hat, dann merkt man, wie der Körper sich so neu kalibriert. Und bei Zucker, gerade bei Menschen, die aus so einem High-End-Bereich kommen, kann das halt echt krass sein. Deswegen ist immer die Frage, es gibt ja dann auch so diese Theorie, ja, man entwöhnt sich so einmal komplett. Da bin ich ja ein großer Freund von, weil ich sage, lieber einmal hart und schmerzhaft, als immer so peu à peu. Aber es gibt auch die andere Variante, ne? Und dann ist eben Zucker an diese Situation, dass da keine andere Alternative, glaube ich, einfach in den Gedanken ist, sondern dass das eben gefühlt dieser Kopfstress ist, warum die denken, sie brauchen dann auch wieder Zucker. Aber das ist meiner Meinung nach tatsächlich nur eine Gewöhnung.
Mega spannend. Ich finde auch total spannend, dass du sagst, wenn man irgendwie die ganze Zeit so, du hast ja gesagt, High-End oder so krass industriell produzierte Lebensmittel isst, dass diese Schneise, die man dann so hoch ist, dann geht man vielleicht zu gesund plant-based oder ne, industriezuckerfrei, diese Schneise oder die dann entsteht und dass das Gehirn dann immer schreit, obwohl es eigentlich okay ist im unteren Bereich und der Körper das alles selber regulieren kann. Was wären denn Dinge, die man tun kann, wenn man diese Horrorphase hat? Vielleicht fängt man an, industriezuckerfrei zu werden, sich besser zu ernähren oder kocht selber und holt nicht immer die Fertigpizza, wo noch 93.000 andere Sachen drin sind. Was sind denn so drei Hacks noch am Ende des Podcasts, die du mitgibst, die man tun kann, um diesen Horror im Kopf durchzustehen? Wo Leute dich dann hassen, was sagst du denen dann in den 3 Wochen?
Also genau, was ganz, ganz wichtig, wenn es wirklich gar nicht aushaltbar ist, ist mein absoluter Trick, Tipp, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht auch schon genannt hast, ungeschälte Mandeln. Mhm. Ungeschälte Mandeln, lange kauen. Also das Schöne ist, wir können unseren Körper, unseren Kopf sehr schön diese Glücksmomente, die er tatsächlich eigentlich denkt, über Zucker zu kriegen, wirklich auch produzieren, indem wir Nüsse essen. Und Mandeln sind da wirklich ganz vorne mit dabei, dass sie solche harten Situationen wirklich abmildern. Das ist wirklich mein absoluter Tipp. Da reichen manchmal so 3 ungeschälte Mandeln und die einfach ganz lange vor sich hin gekaut, gegessen. Da merkt man richtig, wie so eine Ruhe in den Körper plötzlich reingeht.
Kannst du kurz sagen, warum ungeschält und warum
weil wir
Paprikanüsse oder keine Walnüsse oder sowas? Warum?
Also die ungeschälte Variante deshalb, weil wir dann einfach länger kauen müssen, also weil wir dann einfach nochmal diese Ballaststoffstruktur haben, diese braune Schale, die so, oder das Häutchen, muss man ja sagen, ist ja nicht die Schale, aber dieses Häutchen, das darum ist, das braucht einfach nochmal ein bisschen mehr Kauen. Und das Wichtige für unseren Kopf ist immer, dass wir viel kauen. Also wenn wir das Gefühl haben, wir müssen viel kauen, dann ist der Kopf zufrieden, weil er denkt, ach, guck mal, da kommt jetzt was. Ganz beruhigt, da kommt was. Deswegen ist auch viel Kauen grundsätzlich super. Bei Mandeln liegt es tatsächlich an der Aminosäurestruktur, die einfach sehr schön Serotonin, Dopamin fördert. Man hat das manchmal auch ein bisschen mit Erdnüssen. Ja, also das kann man theoretisch auch machen. Ich würde jetzt sagen, um so Heißhunger so ein bisschen abzumildern, wäre wahrscheinlich jede Nuss geeignet, ne? Wichtig ist einfach lange kauen, viel kauen, 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 dass wir da einfach im Kopf so diese Assoziation dann haben.
Aber es ist spannend, weil ich habe wirklich alle Nüsse ausprobiert und ich habe die Mandel ist bei mir auch das Beste gewesen. Deswegen habe ich das jetzt so ganz konkret gefragt, weil ich hatte die Pekannuss, ich hatte die Walnuss, ich hatte die Haselnuss. Ich finde Erdnüsse, da habe ich diesen Effekt nicht. Natürlich alles immer ungesalzen und pur. Mhm. Und Mandel hat auch Macadamia, war nicht. Aber die Mandel, die hat was.
Genau, das ist die Aminosäurestruktur tatsächlich. Also das ist wirklich die Aminosäuren, die da drin sind, die einfach dann wirklich befördern, dass im Gehirn auch nochmal Serotonin, Dopamin etc. einfach auch mitgebildet werden kann.
Und es ist so schön, dass du das so sagst, weil auch manche Leute, die irgendwie eine Krise um 17 Uhr haben oder irgendwas, anstatt sich dann im Büro die Snickers reinzuhauen, wenn da eine Schale Mandeln stehen würde, das wäre ja ein Traum. Ne?
Ja, also, absolut. Ne? Also ich mache ein bisschen Schleichwerbung, aber es gibt ganz, ganz toll einfach wirklich ganz viele Informationen auch von den kalifornischen Mandeln. Die haben da eine Institution, sagt man nicht, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Also die promoten im Prinzip wirklich einfach Mandeln als Lebensmittel. Und da durfte ich für die letztes Jahr auch schon so ein bisschen arbeiten. Und das ist wirklich spannend, auch für den Darm, einfach die Zusammensetzung für das Gehirn. Und deswegen, ich kann das nur bestätigen, esst mehr Mandeln. Gerne auch dann später mal so Mandelmus. Auch das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu konzentriert für so eine Heißhungerattacke. Aber Mandelmus, Mandeln, das wirklich auch zu nehmen, ist richtig, richtig gut.
Mega. Ich freue mich so, dass du das sagst, weil meine ganzen Rezepte, die ich mache, sind ja full of Mandelmehl, Mandelmus, gemahlene Mandeln, geschälte Mandeln, alles Mandeln.
Ja, super.
Und dann, richtig cool. Ne, ja, voll. Und dann natürlich noch Datteln dazu oder Muße. Und das sind eigentlich immer, wenn jetzt Leute die Süßigkeiten essen, schreiben die mir, Lea, wir schaffen nur ein Stück, weil das sind Nährstoffbomben.
Genau.
Und das schmeckt total lecker und man ist so satt und voll und auch das.
Ja.
Seit ich diese zuckerfreien Sachen alle immer selber mache und diese Süßigkeiten auch angefangen habe zu etablieren, zu machen, meine Nährwerte, meine Ärztin, und ich lebe fast vegan, ich esse manchmal Eier. Sie sagt mal, wie schaffen Sie das denn, dass Sie immer top?
Ja, super, schön. Aber das ist mir ganz wichtig, Lena, wenn du das auch so sagst. Und da, ich hatte gerade gestern so ein Gespräch darüber. Also ich liebe es, pflanzenbasiert zu promoten. Ich sage aber, es muss nicht vegan sein. Das ist mir ganz wichtig, denn viele denken immer dann wieder in so ganz starren Verboten. Ja, und das soll nicht sein, sondern wir sollen einfach mal Wert drauf legen, was wir lieber mehr essen sollen und nicht immer rauslassen. Weil wenn wir uns Dinge verbieten, dann ersetzen wir immer durch, ich sag mal jetzt ein Schnitzel durch ein veganes Schnitzel ersetzt, ist trotzdem Mist. Ja, also das ist blöd.
Zucker drin ist sogar noch rund.
Naja, und die veganen Alternativen, die so ganz krasse, also die sind super hoch verarbeitet. Man muss sich auch immer angucken, welche. Ne? Es ist qualitativ klar immer ein von bis. Aber wichtiger ist ja mal wieder so natürliche Lebensmittel, einfach mal, wie du sagst, selber zu kochen. Ich habe gerade gestern in einem Vortrag wieder so gesagt, auch fürs Immunsystem zum Beispiel, Hülsenfrüchte von vorne bis hinten, mal Hirse. Das Lebensmittel Hirse. Wer benutzt denn noch Hirse heutzutage? Ja, also einfach mal wieder Lebensmittel rauskramen, wo man im ersten Moment denkt, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Das mal wieder nehmen und nicht immer nur alles ersetzen wollen. Deswegen habe ich das vorhin so auch mit dem Protein nochmal gesagt. Wenn ich immer einfach nur die normalen tierischen Lebensmittel gegen pflanzliche ersetze, dann habe ich ein Problem mit meinen Nährstoffen, vor allen Dingen mit den Proteinen, sondern ich muss schon klug mir andere Gewohnheiten auch mit auferlegen. Ja, also dann eben viel Nüsse mit reinnehmen, viel Hülsenfrüchte mit reinnehmen, vielleicht mal einen Hummus selber machen. Ich finde ja nichts einfacher als einen Hummus selber machen.
Machst du deinen? Das
schmeckt so viel besser als gekauft.
Wie machst du den mit Tahin und Olivenöl oder wie machst du deinen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe keine Tahin, sondern ich habe noch so eine, kennst du so die ollen Moulinetten von Oma früher, so diese kleinen orangenen, die man auch für Kaffee und so nehmen kann. Da mache ich immer Sesam.
Die meinst, hast du die? So Mühlen, so kleine Mühlen, ne, meinst du? Oder was?
Ja, meine ist schon elektrisch. Meine ist schon eine elektrische Moulinette, ne? Aber genau im Prinzip. Und ich mache dann Sesam da rein, also Sesamkörner, mix mir die erstmal komplett durch, mache da ein bisschen Öl drauf. Also einfach, ich nehme Rapsöl jetzt, damit es neutral bleibt vom Geschmack. Und mache mir da so eine Paste und mache tatsächlich dann den Hummus. Ich liebe Knoblauch, bei mir kommt sehr viel Knoblauch mit rein. Und mache das dann tatsächlich mit dieser selbstgemachten Sesampaste da noch mit drin und ein bisschen Salz, Pfeffer, mehr ist da gar nicht drin. Und ich liebe einfach noch einen grünen Koriander. Den kriegt man natürlich eher selten. Leider bei mir im Garten hat es auch nicht wirklich funktioniert. Also da bin ich immer so ein bisschen traurig.
Bei uns gibt es überall in jedem Suppe. Ich bin so happy. Koriander geht bei mir.
Ehrlich? Ja, und also leider ist das bei uns nicht so. Also ich kriege das wirklich bei uns hier sehr selten. Und da bin ich immer ein bisschen traurig. Und dann, ich nehme meistens dann so eine Blattpetersilie noch so als Alternative oben drauf. Und das ist halt einfach ein mega Aufstrich. Also den kannst du überall mit dazu machen, auch mal theoretisch in Chips reindippen oder so. Also kann man ja dann auch noch würzen. Du kannst es ja mal einen Curry-Hummus machen oder einen Paprika-Hummus machen. Also du kannst ja ganz viel solche coolen Sachen. Und ich finde, die Gekauften, die haben immer so eine alles rausziehende Säure, das ist so eklig. Also und Hummus ist eigentlich so süß.
Ja, das sind immer alles, was haltbar, weißt du ja, dann gemacht werden
muss. Ja, genau.
Ist dabei, sonst musste man das frische Tee frisch gemacht. Aber es ist so schön, dass du das sagst, auch mit diesem Hummus und wo man sich da Nährstoff reinhauen soll. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, weil ich so gespannt war, warum du auch so Mandeln so mega
Das waren bei den drei Tipps, ne?
Ja. Also wenn du willst.
Also das zweite, was ich immer gerne bei so Heißhunger mitgebe, und ich kann es ehrlich gesagt so 100% gar nicht wissenschaftlich erklären, aber es ist ja so, das kennt man auch von sich selbst, wenn man süße Dinge riecht, also ich kenne das immer so aus der Weihnachtsbäckerei, dann hat man immer weniger Lust auf wirklich das süße Essen. Also es scheint im Gehirn ähnliche Prozesse zu sein, und es gibt auch die Empfehlung bei ganz krassen Heißhungerattacken, tatsächlich Vanilleduft zu riechen. Das heißt, wenn man damit wirklich kämpft oder gerade in dieser Umstellung ist, macht es ganz viel Sinn, zum Beispiel auch süßliche Gerüche zu Hause zu haben, denn die, ich sage immer, die machen einen dann schon so ein bisschen süß satt. Und also die genauen Prozesse, die kann ich jetzt tatsächlich gar nicht genau erklären, aber das ist wirklich ein guter Tipp, so Vanilleduftkerze. Was aber auch funktioniert, ist Minzeduft. Ja, also solche Dinge wirklich auch mit reinzunehmen, um dann tatsächlich zu gucken, beruhigt mich das einfach. Es geht da oft um so eine Stressreduktion. Und das weiß man einfach, dass Gerüche, das kennt man auch von Badewasser, Badezusätzen, die fördern einfach so eine Beruhigung. Und Heißhunger ist oftmals einfach ein sehr großer Stress im Gehirn. Und wenn wir das beruhigen können, auch über Gerüche, dann sind wir da auch ganz, ganz vorne mit dabei.
Gerade, dass wir reden. Ich habe gestern, war ich so ganz komisch. Dann ist ja die erste Coping-Strategie oft Essen. Und dann habe ich mir wirklich, übrigens das, was du sagst, dass man Gerüche gegen Heißhunger nimmt, ist übrigens, ich weiß nicht, ob man das im alten Rom beim Fasten gemacht hat, die haben oft so Geruchsdiäten gemacht, dass die quasi dann immer sich zusammengesetzt haben, da wurde irgendwie ein Geruch so in der Mitte verbrannt und dann saßen die da und die haben gefastet, indem sie gerochen haben. Also das, was du so empirisch für dich beobachtet hast, war ein Ritus. Und ich habe gestern mir so ein Diffusor angemacht, ich hatte da irgendwie klarer Geist, heißt es, das war jetzt nicht süß, aber das war auf jeden Fall ein beruhigender Geruch. Und das war ganz spannend. Alles war weg. Wärmflasche, Wärme.
Genau. Also ich glaube, dass das Wichtige an der ganzen Sache ist einfach auch, dass man für sich mal rausfindet, wie man eben Stress abbaut. Ne? Und diese erste Impulssituation, dass man sagt, oh, Stressabbau muss immer über Bewegung laufen. Das stimmt nicht. Das ist ja auch wirklich schon über Studien belegt, dass Menschen in ganz unterschiedlichster Weise Stress abbauen. Es gibt das Essen, Stressesser, das ist ganz klar. Also über Essen können wir ganz aktiv und sehr zielgerichtet Stress abbauen. Deswegen funktioniert es ja auch so gut. Bewegung ist da natürlich mit dabei und es ist aber eben auch Entspannung, also grundsätzlich Entspannung. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich gut meditieren können zum Beispiel. Ich habe jahrelang wirklich sehr viel Yoga und Pilates gemacht. Mich hat tatsächlich so ein bisschen Corona da gekillt, weil ich kann nicht gut alleine das machen. Ich brauche so ein bisschen eine Gemeinschaft. Und da habe ich gemerkt, oh, wenn ich das alleine machen muss, da komme ich nicht so runter. Da setze ich mich lieber nochmal am PC und mache E-Mails, ne, statt mich jetzt da irgendwie zu entspannen zu Hause. Und da bin ich so ein bisschen rausgekommen. Ich bin jetzt eher wieder so ein bisschen in dem Aktiveren, also so ein bisschen auspowern. Aber jeder muss da selber so ein bisschen auf sich hören. Ich liebe es auch zum Beispiel wirklich so einzelne, so einfach mal so Wellness-Tage einzulegen, länger zu saunieren und einfach mal runterzukommen, wenn super stressige Zeiten waren. Natürlich ist es immer auch eine Frage, wie man sich das einrichten kann und so weiter. Aber also im Kleinen können wir über so Duft, ja auch über Musik, die uns einfach auch gute Laune macht, können wir Stress reduzieren. Denn immer wenn wir wieder in Anführungsstrichen unsere gute Laune erhöhen, ja, dann geht das Gleichgewicht wieder mehr zu Serotonin, Dopamin und weniger eben zu den ganzen Cortisol- und Adrenalinlagen. Und das Dritte, was ich gerne machen würde, und das ist eher so ein bisschen medizinisch, weil das ganz oft mit dabei ist, wirklich auch nochmal zu gucken, erstens, also wie regelmäßig isst man? Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ist auch bei jedem Essen so eine Eiweißportion dabei, die beruhigt einfach auch. Also ich sage immer, ein Apfelessen schießt uns eher eigentlich nach oben, aber wenn ich einen Apfel mit einem Joghurt kombiniere, dann ist das eher beruhigender, weil das Eiweiß tatsächlich auch nochmal eine andere Sättigung, auch fürs Gehirn liefert, weil dadurch auch andere Neurotransmitter und so weiter produziert werden können. Und dann kann ich nur jedem raten, gerade wenn wir jetzt wieder in die dunkle Jahreszeit gehen, lasst euren Vitamin-D-Status bestimmen und schaut wirklich, wie gut ihr mit Vitamin-D versorgt seid. Denn Vitamin-D hat ganz viel auch mit unserer Stimmung zu tun. Und das weißt du auch, wenn wir einfach schlechte Stimmung haben, neigen wir auch gerne einfach so zum Essen. Und das ist so dieses auch eine so heiße Milch mit Honig, das fördert bei jedem erstmal, glaube ich, so ein kleines wohliges Gefühl, ne? Und das sind so die Kombinationen zwischen Eiweißen, Kohlenhydraten, ne, die einfach sehr positiv sind. Und wenn wir aber per se so eine depressive Stimmung haben, ist das natürlich immer schwierig. Also das wären so meine drei echt wichtigsten Ansätze.
Also das war jetzt, das erste war Mandeln, das zweite war Gerüche oder erstmal zu verstehen, wie baue ich Stress ab? Bin ich jemand, der das mit Essen macht, mit Ernährung oder kann mir vielleicht eine kleine Entspannungseinheit mit Gerüchen, Wärme, Wellness-Tagen oder was anderem helfen? Und das dritte war jetzt beispielsweise Kombination von Zucker, das Hochzucker, Apfel in Kombination mit Eiweiß und wie du jetzt, die, du für die mehr, wie hast du gesagt, mehrere Mahlzeiten pro Tag, wofür du stehst, da immer wieder Eiweißportionen einzubauen.
Ganz
danke,
genau.
Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst nochmal für
total
für
gut, richtig gut.
Danke, dass du da warst. Ich verlinke sowieso alles zu dir in den Shownotes, zu dem, was du alles machst. Du hast auch einen richtig coolen Instagram-Kanal mit so richtig schönen Grafiken, wo ich immer, also das macht richtig Spaß, deine Sachen anzusehen.
Danke. Also, ach, das freut mich. Das ist doch schön, wenn das auch mal gewertschätzt wird. Das freut mich sehr.
Ja,
vielen Dank.
Total. Weil ich finde, du bringst so Themen nah, wo man so ein bisschen denkt, oh nee, man hat freut sich über die, also ne, das geht ja auch immer darum, wie transportiert man das, und ich finde, du hast so eine total angenehme, undogmatische Art, Dinge zu transportieren.
Schön. Das ist mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis, weil ich finde, gerade im Ernährungsbereich gibt es viel zu viele Menschen, die einfach auch so mit der Angst oder mit der Sorge über die eigene Gesundheit so spielen, weißt du, also so sehr Panik verbreiten, und es ist einfach oftmals viel einfacher und viel umsetzbarer, als man so im ersten Moment denkt.
Toll. Ja, absolut. Das machst du nämlich gar nicht. Ne? Ihr bekommt alle das und das, wenn ihr das macht. Ja. Ich glaube, das ist auch so, kriegt man keinen. Ne? Es gibt auch
nee.
So, mit einem Topf Honig fängt man viel mehr Fliegen als mit Galle.
Das ist genau.
Das ist ja
absolut.
Beim Honig. Okay, ist der eigene Topf, aber gut. Also, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war spannend. Ich glaube, wir sind alle im Team, wie hat sie es gesagt, Dattel-Team? Die Dattels? Genau, ich glaube, so war's. Ich glaube, wir sind alle in diesem Sugar-Free-Dattel-Team, und ja, freue mich riesig, wenn du mit der Folge oder wenn du da ganz viel rausziehen konntest. Ich verlinke dir sowieso alles zu Dr. Christina Steinbach in den Shownotes und was sie alles macht, und sie hat auch einen richtig coolen Instagram-Kanal. Also ich verlinke dir alles, schau super gern mal vorbei. Was sie so macht, hat auch richtig coole Inhalte und tolle Grafiken. Also es ist ein richtig schöner, schöner Instagram-Kanal. Und wenn du Lust hast, schau so gern vorbei, @zuckerfreibeginn im Kopf, schreib unter dem Post zur Folge. Hat dir das geholfen? Konntest du was mitnehmen? Es gibt immer am Tag drauf einen Post, und da finde ich richtig schön, wenn wir uns da treffen und da uns schreiben, weil ihr schreibt mir ganz viele Privatnachrichten und ich liebe das, und ich hoffe, ich komme nach mit dir beantworten. Aber ich finde es noch cooler, wenn wir uns da austauschen, weil einfach, dann können es alle lesen. Und vielleicht weiß der eine was und der andere nicht, und dass ihr euch auch untereinander vernetzt. Also, genau, das wollte ich noch sagen. Und wenn du Lust hast und wenn du dieses Thema auch weiter in die Welt tragen willst, wovon ich ausgehe, weil einmal im Zuckerfreiboot, immer im Zuckerfreiboot, wirklich, teil die Folge mit deiner Mama, mit deiner Schwester, mit deinen Freundinnen, mit deinem Papa, mit deinen Cousins, mit deinen Arbeitskollegen, wirklich back die Sachen nach, teil den Kanal. Es kann wirklich nicht genug Menschen geben, die dieses Thema richtig weit raus spreaden, weil wir immer noch so wenig sind. Und ja, du würdest einfach diesem Podcast unglaublich helfen. Abonnier unbedingt den Kanal auch auf YouTube. Da freue ich mich auch total. Und ja, @zuckerfreibeginn im Kopf findest du mich. Da freue ich mich sehr. Ich bin auch bei TikTok, ich bin bei Pinterest. Ich freue mich aber richtig, ich bin jetzt überall. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du ja da auch vorbeischaust, und hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. Nee. Wir sehen uns, wir hören uns auf jeden Fall bei YouTube beim nächsten Zuckerfrei-Rezept und jetzt auch natürlich jeden Tag beim Zuckerfrei-Adventskalender. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Wir kriegen das schon irgendwie hin mit dieser Sugarholic-Adventszeit. Das kriegen wir schon hin. Wir machen das einfach zusammen. Hier mit den Impulsen und den leckeren Rezepten. Und wenn du ein Mega-Rezept hast, wirklich, schick's mir super gern zu. Ich mache das bei YouTube, ich mache das oder auch privat nach. Ich liebe gute Rezepte. Also ihr Lieben, danke, dass es euch gibt. Danke für euren Support. Ihr findet alle Infos zu der Folge in der Infobox. Und ja, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.